Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von GameFeature.de. Und hier sind eure heutigen Moderatoren.
Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei GameFeature.de zum Magazin im Level 152. Und bei mir sind sehr viele wunderbare Menschen und weil ich tatsächlich nicht alle gerade im Kopf habe, muss ich nachgucken. Bei mir sind einmal der Sebastian.
Hallöchen.
Der Frank.
Hi.
Die Hanna. Die Alice.
Hallo.
Und die Antje.
Hi.
Riesig große Runde. Ich freue mich. Schön. Wird, glaube ich, sehr chaotisch.
Wir hatten noch nie so eine große Runde.
Doch, zur Gamescom.
Ja, stimmt. Ja.
Das ist im Prinzip die Größe der Gamescom-Runde.
Ja. Aber im kleinen Saal.
Im kleinen Saal. Ohne Gamescom, ohne Messe, mit Magazin. Mit schönem Thema. Denn ich habe letztens angefangen, oder habe es mittlerweile sogar schon durch, Walking Dead zu spielen, die Telltale-Spiele. Und da ist es ja ganz wichtig, so Geschichte. Und dann stellt sich natürlich die Frage so, wie wichtig ist eigentlich eine Geschichte für ein Videospiel? Und das wollte ich eigentlich ganz gerne mal so mit euch heute ergründen, ein bisschen drüber reden und schauen, was ihr da so denkt und was ihr so für Beispiele habt. Und jetzt mal so ganz allgemein, ohne da eben wirklich in die Tiefe zu gehen, was würdet ihr denn so sagen für euch jetzt? Wie wichtig ist euch eine gute Geschichte in einem Spiel?
Das wusste ich, keiner sagt was.
Das ist das Schlimme, sonst redet wieder jeder alle zusammen und jetzt sagt keiner was.
Seid mal dominant.
Ja, also ich persönlich bin eher der Meinung, dass das von dem Spiel abhängt. Ich habe schon ein Spiel gespielt, aber die Story hat mich einfach umgehauen, wie bei Assassin's Creed zum Beispiel. Und ich habe schon Spiele gespielt, die haben überhaupt gar keine Geschichte. Da muss man zum Beispiel einfach nur Milch kaufen oder sein.
Das ist ein Lieblingsspiel, ne?
Das ist ein von einem
Milch kaufen. Von was für Assassin's Creed redest du denn? Weil das finde ich, für mich persönlich ist das wirklich ausschlaggebend.
Also ich habe den ersten Teil intensiv gespielt und danach wurde halt eben auch das Spiel ein bisschen, naja, eintönig. So ab dem zweiten, dritten Teil hat mich dann auch die Story nicht mehr so gefesselt, dass ich sagen kann, boah, ich muss weiter zocken. Aber beim ersten Teil war es halt eben so, dass ich die Story echt interessant fand. Mit dem, drumherum, man hatte irgendwie in der Vergangenheit gespielt, damit der DNA, die man da zusammensetzen muss und jede DNA-Sequenz war ein Spiel und oh. Fand ich eine geile Nummer.
Es war halt was Neues so. Das spricht ja jetzt nicht unbedingt für die Geschichte, sondern für die Innovation.
Ja, aber die hat ja mit der Geschichte zu tun. Glaube ich.
Ja, indirekt. Okay, ja, nehmen wir hin. Möchte noch jemand was sagen?
Ja.
Aufzeigen bitte.
Aufzeigen bitte. Bitte schnipsen.
Ist hier.
Okay, Antje bitte. Antje.
Ja, oh, ich weiß die Lösung. Mass Effect.
Streber. wollte ich sagen.
Nein, aber ja, Mass Effect. Also, ich fand die Story einfach so geil. Also ich bin nicht der große Science-Fiction-Spieler-Typ. Also alles, was an Science-Fiction-Spielen rauskam, was auch meistens ja immer so Ego-Shooter war, okay, abgesehen jetzt von Star Wars, fand ich da super geil umgesetzt. Also allein schon die Geschichte dieses einen Helden, dieses Shepherds und welche Hintergründe das Ganze hat, welche Mythologie dahinter steckt, welche Alienrassen es alle gibt. Es ist halt einfach so dieses Geflecht von allem und es war einfach total cool. Also da fand ich denn die Geschichte schon richtig geil. Vor allem auch die Geschichten innerhalb dieser Geschichte. Mindblowing?
Anyone? Ich hab's nicht gespielt.
Oh, natürlich, mein Gott, nee.
Ich wollte immer diese Collection kaufen, die es gibt, aber ich weiß nicht, es ist so auf diesem Pile of Shame, die es einfach gibt in meinem Kopf, ist es drauf, aber irgendwie kommt man dann doch nie dazu.
Wisst ihr, dasselbe hat er noch zu Walking Dead gesagt.
Ja, das habe ich abgebaut. Und genauso will ich sehr, sehr gerne noch Ni No Kuni spielen.
Oh ja.
Demo damals gespielt, fand ich relativ geil. Aber damals war
eine sehr, sehr tolle Geschichte, Story.
Ja, deswegen
braucht man. Ja, da braucht man eine PS3 für, ne?
Hab ich.
Ja, okay. Ja, ich habe keine, aber ich wollte mir die Vierer demnächst unbedingt holen und dann kann ich es ja wieder nicht spielen, weil du brauchst einen Dreier dafür. Ich hasse das so.
Ich wurde letztens wieder daran erinnert, als ich gelesen habe, dass ein Ni no Kuni 2 angekündigt wurde. Da dachte ich mir, bevor das rauskommt, musst du das erste Mal spielen.
Cool. Wahrscheinlich auf der Wii U.
Eher nicht.
Mein Gott. Ja,
aber Alice, sag mal, Geschichte, wichtig, unwichtig, was sagst du dazu?
Ja, ich finde auch, dass es aufs Spiel ankommt. Also zum Beispiel bei, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das schwarze Auge Satinavs Ketten.
Ja.
Ja.
Das ist ein wahnsinnig cooles Spiel und ich finde die Story einfach auch so geil. Und ich meine, jetzt irgendein Ballerspiel oder so, da ist mir natürlich wurscht, was da für eine Geschichte dahinter ist, aber gerade bei solchen Spielen ist es halt echt wichtig.
Und, müssen wir ja auch ein bisschen differenzieren, weil es gibt ja Spiele zu, ich sag mal, bekannten Sagen, jetzt wie DSA zum Beispiel, wo ja wirklich ein riesen Regelwerk hinterlegt ist und dass man ja wirklich darauf zugreift, auf Bücher und weiß ich was alles. Und natürlich auf, ich sag mal, relativ neue Ideen als Spiel selber, ja, wo man wirklich auf Innovation doch legt.
Ist DSA nicht sowas wie ein Pen and Paper?
Ja.
Ja.
Okay. Oh, ja, ich, sorry, ich frage nur.
Ja, du bist ja noch ziemlich jung, ne?
Sowas wie ein Pen and Paper.
Ja, ich habe nie ein Pen and Paper gespielt, tut mir leid. Haben wir immer vorgehabt, haben wir schon seit Monaten und Jahren vor, haben wir noch nie gemacht, sind wir irgendwie noch nie zugekommen. Ja.
Dito, aber auch nur, weil ich niemanden finde, der dieses Spiel noch spielt.
Ja, ein Kumpel hat es letztens sogar noch zu Weihnachten bekommen, so ein Starler-Paket für ein... für ein Pen and Paper. Haben wir sehr Bock drauf. Werden wir wahrscheinlich nächste Woche spielen. Wenn alles klappt.
Also nicht.
Ja, wissen wir noch nicht. Wir spielen auch Risiko. Also es könnte sein, dass Freundschaften wieder kaputt gehen. Ist das letzte Mal ein bisschen ausgeartet.
Für ein Pen and Paper braucht ihr den ganzen Abend.
Ja.
Und dann könnt ihr dann nicht mehr Risiko spielen.
Ja klar. Also mal gucken. Also ist aber auch jetzt nicht Thema. Ist ja scheißegal. Für mich, also... Ich weiß gar nicht, ob gerade irgendwer was nicht gesagt hat. Wir sind viel zu viele Menschen, ich kann mir das nicht alles merken. Verzeiht mir, wenn ich euch übergehe. Für mich.
Mag mich nicht.
Ja, komm, dann
sag. Nein.
Ich hab den vergessen.
Marvin, komm, sag.
Geschichte.
Sag's einfach.
Was ist,
Marvin,
ist
ich lass dir doch die Werne die Vortritt.
Nein.
Sag es, du willst es sagen.
Nein.
Es liegt dir doch auf der Zunge.
Stopp, wir sagen einfach Hanna. Hanna, rede.
Stimmt. Dank der Ni no Kuni-Diskussion habe ich Hanna auch vergessen. Sorry.
Ja, also meine Meinung ist ähnlich wie die wir schon gehört haben. Ich persönlich bin auch ein sehr, sehr großer Fan von richtig geilen, epischen Stories. Und ich habe jetzt gerade zum Beispiel Pillars of Eternity angefangen. Das ist auch so ein, ja, in so einem alten Rollenspiel-Stil. Und die haben es einfach geschafft, so eine neue, richtig coole Welt zu schaffen, die es halt jetzt nicht wie der DSA schon gibt. Und auch einfach so eine richtig innovative, fesselnde Story, wo man auch wirklich tausende Details zu lesen kann. Und ja, solche Spiele, ich finde, die spielt man länger oder eher mal noch als irgendwie, weiß nicht, so ein Ballerspiel, was jetzt keine Story hat oder wo die halt egal ist.
Da bin ich aber relativ überrascht sogar, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Frank in der Runde der ist, der sagt so, yo, Story finde ich jetzt gar nicht so wichtig. Durch seine ganzen Kriegsspiele und sowas.
Ja,
Dachte ich jetzt, er sagt so, yo, Gameplay ist viel wichtiger als die Scheiß-Story.
Nö, ich bin ja vielschichtig wie eine Zwiebel. Ne?
Nein.
Also so leicht kriegst du mich da nicht. Ja, ist natürlich schon eine wichtige Nummer, weil es auch dem Spiel, also einigen Spielen halt eben Leben gibt. Und es gibt ja auch Spiele, die nur auf Story basieren, wo das Gameplay nicht so gut ist. Wie zum Beispiel, wie du anfangs sagtest, The Walking Dead zum Beispiel. Also das Gameplay da ist ja völlig unwichtig. Das ist ja mehr ein Film, den man spielt.
Richtig.
Ne?
Also, das ist ja auch ein Adventure. Also bei Adventures ist es ja katastrophal, wenn die Story einfach nicht stimmt, ne?
Ja, da hat ja eigentlich Tina hier absolut
recht. Ja,
genau. Ja. Wir haben ja letztens, wir hatten letztens auch ein Dings über Dead Synchronicity gequatscht halt, ne? Und ich musste mir echt ihre Bibliothek frei, also wir haben uns echt unsere Bibliotheken gegenseitig freischalten lassen, damit ich das spielen kann. Weil das hat sich so geil angehört von der Story her, dass ich gemeint habe, geil, muss ich spielen, jetzt sofort. So Dystopie, Endzeit, Katastrophe, Welt am Abgrund und ja, so ist es auch. Und ich finde das so mega geil, vor allem wenn es so Geschichten sind, die so ein bisschen fernab des Normalen sind. Also eben nicht Fantasy mit Elfen und oder irgendwelchen Feen, was auch immer. Also man halt mal so krassen Scheiß einfach.
Scheiß, ey.
Ja, so psychotischen, krassen Scheiß einfach. Ne? Einfach mal was anderes.
Das finde ich aber generell geil. Ich meine, postapokalyptisches Szenario ist jetzt nichts Neues, aber ich mag das immer wieder gerne. Also mit Piraten und sowas kannst du mich ja jagen, ne? Aber so Zombie-Apokalypse und sowas, richtig geil.
Ja, das ist halt, und das ist es halt, ne? Es ist vor allen Dingen so, gerade bei solchen Geschichten zeigen sich so die tiefen Abgründe der Menschheit auf, so, ne? Jeder verrät jeden, keine Ahnung, man tut alles, um zu überleben, und das ist halt mega krass, ne?
Das ist halt, das basiert irgendwie alles so ein bisschen auf dieses Survival of the Fittest. Da sieht man das halt dran so. Mhm. Im Sinne von, der Mensch ist immer noch ein Tier und da hat sich nichts dran geändert.
Ja, aber ich meine, ich habe selber nicht gespielt, aber es gibt zum Beispiel The Last of Us, ne, was ja bei allen große Aufschreie gebracht hat, von wegen so ein geiles Spiel, phänomenal, geile Charaktere, mhm, und Hammer, geile Story, und es war auch eine Dystopie, ja, also auch so Endzeit, aber irgendwie so ich will sagen kuschelig, aber irgendwie so ergreifend.
Ja, und das ist eigentlich auch eine Sache, auf die ich ganz gern hinaus wollte, denn für mich stellt sich natürlich dann die Frage, wo wir jetzt eigentlich einstimmig gesagt haben, ja, Story ist schon irgendwie verdammt wichtig in einem Spiel. Wie wird denn so eine Story denn richtig in Szene gesetzt? Was macht eine Story denn überhaupt gut? Was sind Elemente in einem Spiel, die euch dazu verleiten, am Ende zu sagen, boah, die Story, ne? Hammer.
Also zum einen muss es glaubwürdig sein, also man muss wirklich sehr gute Charaktere haben in einer Story. Wie das Ganze anfängt oder so, ist natürlich total ja dem Spiel überlassen. Da muss man wirklich schauen. Aber ich finde gerade diese, ich sag mal, interaktiven Spielfilme, nenne ich es jetzt mal, wie Heavy Rain, Life is Strange oder The Walking Dead, die packen einen richtig, weil wirklich diese Atmosphäre sehr, sehr gut geschaffen ist. Die Charaktere stimmen total. Und diese Entscheidungsfreiheiten bei der Story sind klasse.
Ja, vor allem
Two Souls.
Oder so, genau.
Ja, genau.
Weil ich wollte gerade nochmal Life is Strange erwähnen. Ich habe ja auch die erste Episode gespielt und ein Arbeitskollege von mir, der schwärmt davon. Ohne Ende. Der hält gar nicht mehr die Klappe. Aber ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, aber du bist verzaubert von dieser Max, ja. Die ist so niedlich. Du möchtest sie als beste Freundin haben oder als kleine Schwester. Du möchtest sie einfach, keine Ahnung, ihr dabei zusehen, wie sie ihre Kommentare zu allem abgibt, ja, weil die einfach total eine klasse Person ist. Für mich ist sie eine reale Person. Also ja, sprich, jemand, der so gut designt ist vom Charakter her, dass er, ja, könnte meine kleine Schwester sein. So ungefähr.
Also ich habe ja natürlich jetzt endlich den Vergleich, nachdem ich Walking Dead gespielt habe. Und da muss ich sagen, da finde ich Clementine aber 100-mal besser.
Mhm. Die ist so süß. Also,
die ist so unfassbar süß. Also diesem Mädchen würde ich in meinem Leben nichts Böses tun. Und wenn ich die Option habe, bring den um oder bring ihn nicht um, dieses Mädchen würde niemals einen Menschen umbringen. Dieses Mädchen ist die Unschuld in Person. Also das ist für mich der optimal gestaltete Mädchencharakter. Also da kann Max überhaupt nicht mithalten. Die ist dagegen so, weiß ich, als hätte ich einmal in die Ecke gekackt.
Oh,
das ist aber ein bisschen übertrieben.
Natürlich, das ist überspitzt, auf jeden Fall. Aber ich wollte damit einfach Ausdruck verleihen, wie viel besser ich einfach Clementine geschrieben finde als Max. Max das ist halt einfach halt so der typische, hey, ich bin Teenie, ich mache mir über viele Sachen Gedanken, und Clementine ist einfach so in diese Welt und wie sie darin interagiert und wow.
Willkommen beim Battle Life is Strange vs. The Walking Dead.
Ja, ich bin ein bisschen im Walking Dead Hype im Moment, muss ich zugeben, aber, also egal ob es jetzt Serie oder sonst was ist, aber das finde ich schon phänomenal, wie die das umgesetzt haben. Bin ich leider Fan von. Was heißt leider? Bin sehr gerne Fan von. Das heißt, meine Ansprache war so umwerfend, dass jetzt keiner mehr traut, was zu sagen. Ja. Aber ich lenke einfach mal aufs nächste Thema oder beziehungsweise auf einen Kommentar, den Sebastian gerade gebracht hat. Du meintest, die Charaktere müssen halt, die müssen glaubwürdig sein, aber Wie muss denn deiner Meinung nach ein Charakter dargestellt werden, dass du sagst, der ist glaubwürdig? Oder was sind Eigenschaften, die ein Charakter mit sich bringen muss, damit du halt sagst, ja, der Charakter ist gut? Oder also nicht gut im Sinne von gut und böse, sondern gut im Sinne von, der hat Authentizität und der ist einfach, wie du eben schon sagtest, wie eine reale Person. Nick machen.
Das ist ganz einfach zu erklären. Genau wie wir es gerade schon an dem Beispiel gehört haben, ist es einfach ein Charakter, der wirklich auch Selbstzweifel an sich hat, der wirklich auch in den Gedanken dem Spieler mitteilt, wo er gerade ist und auch ein bisschen überlegt, was könnte ich vielleicht tun, vielleicht auch gerade diese Möglichkeiten, die man bei der Story mit ausleben kann, also dass man wirklich jetzt sagen könnte, ich gehe den Weg oder ich gehe den Weg. Das sind wirklich Entscheidungen, die den Spieler dann natürlich mit einbeziehen und das ist wirklich sehr, sehr wichtig für eine Story, finde ich. Natürlich ist es auch, wie es Antje auch mit Mass Effect gesagt hat, das ganze Universum ist wichtig, ja. Wenn man wirklich glaubhaften Charakter darstellen möchte, muss man erstmal über das Volk ja was besprechen. Oder ich muss über die Rasse besprechen, was ist geschehen und was sind seine Beweggründe. Und das rüberzubringen in einem Spiel ist wichtig.
Ja gut, aber so Entscheidungsmöglichkeiten sind ja jetzt primär erstmal keine Eigenschaften von einem Charakter. Das ist ja so die Rahmenbedingung der Geschichte, dass dir die Geschichte besser gefällt, weil du quasi Teil dieser Geschichte sein kannst und selber die Welt und die Geschichte halt mit entwickeln kannst.
Nein, also nee, das so weit nicht. Klar, das ist auch sicherlich das der Punkt, aber ich sag mal so, ein Charakter kannst du ja, ich sag mal, auch in Walking Dead gerade an dem Beispiel, kannst du ihn ja, ich sag mal, ein bisschen was Böses mehr tun lassen oder was Gutes, beziehungsweise so eine Graustufe ist ja immer auch dabei. Ne?
Ich verstehe, was du meinst, aber so diese Entscheidungsfreiheit, finde ich, ist jetzt noch kein Merkmal von einem Charakter. Ich wollte halt vielmehr so auf Charaktereigenschaften heraus, wie du zum Beispiel schon gesagt hast, dass du seine Beweggründe nachvollziehen kannst, sowas.
Okay, gut.
Ja, aber du bist ja auch immer Teil des Charakters.
Ja, klar.
Also du bist ja prinzipiell die handelnde Person. Wenn der Charakter, der bewegt sich ja und redet nicht von selbst. Ne? Also fließt doch immer
Ich will gar nicht sagen, dass das schlecht ist oder falsch ist, was er gesagt hat. Ich finde das ja ganz genauso. Deswegen finde ich ja dieses Walking Dead-Spiel auch gerade so grandios. Das ist aber halt so von der Frage vorher im Prinzip eine Antwort. Also was so eine Geschichte ausmacht, dass die gut ist, dass ich sage, okay, ich kann die mitentwickeln. Ich wollte aber jetzt halt viel mehr auf den Charakter an sich hinaus. Also was macht einen Charakter glaubwürdig? Was macht ihn, dass ich sage so, wow, ich liebe diesen Charakter, weil um jetzt bei diesem Beispiel Walking Dead zu bleiben, ich glaube, das wird schon den ganzen Podcast durchziehen. Das ist für mich einfach dieser Charakter Clementine, den ich ja am Anfang nicht selber kontrollieren kann in der ersten Staffel. Ist es einfach dieses niedlich-kindliche, dass du denkst, wow, so würde ein Kind auch wirklich reden, weil es versteht nicht alles. Dann musst du ihr am Ende so die Haare abschneiden und sowas. Und das für das Kind ist das, wow, er schneidet mir meine scheiß Haare ab. Aber durch das, was es vorher erlebt hat, kann es das nachvollziehen, kann da Verbindungen herstellen und sagen, ah, okay, der macht das, um mich zu schützen. Und reagiert dann aber eben in dieser kindlich naiven Weise, dass den Charakter halt dann so glaubwürdig und authentisch macht.
Ja, aber Marvin, da muss man auch wirklich sagen, beim Charakterdesign ist es erstens wichtig, Synchronsprecher, der wirklich auch diese Geschichte wirklich rüberbringt. Und gleichzeitig sind es aber auch die Animationen und wie sich so ein Charakter bewegt, ja, wie Clementine animiert ist oder so, dass es wirklich eine glaubhafte Person darstellt, dass es wirklich lebendig sich ansieht und anfühlt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich finde zum Beispiel, und danach krätscht mir einfach ins Wort, danach höre ich auf zu reden, ich finde zum Beispiel sehr, sehr wichtig bei einem Charakter, dass der bestimmte Eigenschaften hat, die ich für mich nachvollziehen kann, also wo ich mich vielleicht auch ein Stück weit mit selbst identifizieren kann, da ich sage, ja, das könnte auch ich sein. So, das ist ja so ein bisschen Ziel von einem Charakter, dass man so sagt, dass man quasi der Held ist, dass man nicht nur die Figur steuert, sondern dass man so das Gefühl bekommt, so, yo, das könnte auch ich sein, ich bin dieser Charakter.
Ja, genau, das ist es ja, dass man sich ein bisschen reinversetzen kann in das Ganze. Und dass man den Charakter auch sympathisch findet und sich nicht denkt, boah, oh Gott, was ist das für einer? Oder eine? Oder?
Ja,
Also zumindest für mich ist es in Beyond Two Souls und beim aktuellen Tomb Raider, also das 2013 oder so rausgekommen ist, da wo ja auch Nora Tierner gesprochen hat, die das einfach voll gut gemacht hat. Und da dachte ich mir auch immer so, boah, also da konnte ich mich einfach reinversetzen. Und das waren dann auch so Spiele, die ich gesuchtet habe.
Ja, aber bei Beyond fand ich tatsächlich, das ist jetzt eigentlich relativ interessant, dass du es so gut fandst, ich fand es grässlich. Echt? Ich fand das, wie die Story dargestellt wurde, ich fand es grässlich. Ich habe es wirklich nach einem Tag nicht mehr spielen können. Habe ich wieder weggebracht.
Scheiß ich habe es so geliebt. Ich habe es dreimal durchgespielt hintereinander.
Ich finde es schrecklich, wirklich. Ich fand
die Diskussion nicht hatten wir schon mal.
Ja, die hatten wir immer. Wir haben sie immer wieder. Ne?
Ja.
Also aber passt, gar nicht aber jetzt passt es tatsächlich auch mal. Sonst passt es ja nie.
Ich fand die Story richtig geil.
Also die Story an sich kann ja gut sein, aber ich finde die Darstellung der Story einfach nicht gut. Man wird einfach viel zu oft da rausgerissen. Dann bist du gerade, okay, sie ist ein Mädchen, sie kommt dahin, es ist alles beängstigend. Also sie versteht das nicht, was da passiert. Bam, auf einmal bist du 20 Jahre später auf irgendeiner Feier und musst irgendwas besorgen und denkst dir, wow, ich kenne diesen Charakter doch, ich weiß nicht, was in diesen 20 Jahren passiert ist. Ich kann diesen Charakter nicht mehr nachvollziehen.
Ja, aber das klärt sich ja auf, Marvin. Dann musst du das Spiel ganz spielen.
Also ich finde gerade diese... diese Erzähltechnik, die war mal was anderes.
So, ja, sie war was anderes, aber sie war schlecht.
Ja, lass mich mal was Also dadurch, dass du wirklich so Lücken hast zwischendurch, du springst von Kindheit, bis sie älter ist und so, dann wird aber immer wieder zwischendurch was aufgeklärt, was du jetzt in diesen Lücken noch nicht wusstest. Und dadurch war es immer wieder spannend. Genau, wie so eine Art Puzzle, was langsam sich gefüllt hat. So.
Genau.
Das fand ich richtig cool und innovativ. Und das hat dir halt nicht...
Ja.
Aber ich kann Marvin ein bisschen verstehen, also ich fand persönlich auch Heavy Rain besser als Beyond Two Souls, aber ich fand es trotzdem ein gutes Spiel. So. Ich bin so eher da Mittelding.
Es ist nicht so vorhersehbar, finde ich, durch das, dass sie es eben so zusammengesetzt haben mit einmal so, finde ich, dass man halt einfach nicht gleich wusste im Vorhinein schon, wie bei manchen Filmen oder so, wo es halt dann echt weißt, oh, okay, jetzt kommt das und das. Sondern man hat sich das halt irgendwie alles zusammengesammelt.
Ja. Dem stimme ich zu.
wir haben die Frauen gegen uns.
Marvin, da haben wir auch wieder so ein Beispiel dafür, dass es ja nicht nur eine Art gibt, eine Geschichte zu erzählen, sondern es gibt ja ganz verschiedene Arten. Und die sind halt dann wieder sehr subjektiv, ob sie einem gefallen oder nicht. Ja. Also Marvin gefällt diese Art zum Beispiel überhaupt nicht. Uns beiden gefällt sie sehr gut.
Wäre ja auch langweilig, wenn wir heute zu allem, was der andere sagt, Ja und Amen sagen.
Ja,
richtig.
Weil Hass ist viel, viel unterhaltender als Zustimmung.
Hass.
Boah, ja. Wir müssen direkt
zum Thema. Ich dachte immer, ich lebe in Extremen.
Frank ist auch mal wach geworden.
Erzähl uns doch mal was. Was ist dir bei Charakteren wichtig?
Humor!
Ja!
Ganz wichtige Nummer.
Jawohl.
Ganz ehrlich. Also, bei Call of Juarez, ganz länger. Das ist ja jetzt schon wieder hier.
Also, ich würde jetzt im Traum nicht rankommen, Humor und sofort ein Call of Juarez-Rating.
Ja, wahrscheinlich, weil du es nicht gespielt hast. Das ist echt.
Doch,
der
ich
Hammer.
Hab's gespielt.
Echt? Ja. Geil. Und es fandest du nicht lustig, oder?
Doch, war lustig, aber ich würde jetzt nicht als erstes dran denken.
Doch, und zwar genau aus diesem einen Grund, weil du kommst später, bist du ja du spielst in einem Zug. Also die Geschichte an sich ist, man wird erzählt von einem älteren Herrn und der sitzt in einem Saloon und erzählt das anderen Leuten und man selber spielt halt eben seine Erinnerung. Und wie das halt eben auch nochmal so ist, ne, irgendwann muss man mal pinkeln. Und in dem Spiel bist du in einem Zug drin. Und es ist so geil. Man hört so die Stimme aus dem Off, so, nee, ich gehe mal kurz auf Toilette. Und das Spiel geht nicht weiter, ne? Also du kannst zwar den Zug langlaufen, aber es ist völlig sinnfrei, weil kommen keine Gegner, die Story geht nicht voran. Und während der Charakter, der erzählt, auf Toilette ist, hört man die Leute am Tisch reden. Und das ist eine ziemlich lustige Unterhaltung, die ich gerade nicht wiedergeben kann. Aber es ist eine sehr lustige Nummer. Und das Spiel an sich hat auch diese Ironie, die ich so schätze, auch an mir vor allem.
Auch an dir!
Ja, das ist halt was so, man erkennt sich auch in dem Charakter wieder, ne, wo man sich denkt, ja, das könnte ich sein.
Das ist ja genau das eigentlich, was ich gesagt hatte.
Ja, mit Humor.
Selbe nur mit Humor. Kippi-Kacker-Humor, das ist doch so dein Ding, oder?
Ja, das ist genau mein Ding, tut mir leid. Also alles andere übersteigt auch meinen Horizont.
Wie ist denn das, was du letztens hattest? Das heißt, letztens ist schon ein bisschen was her, für Xbox One.
Ja, Sunset.
Sunset Overdrive. Genau. Das war doch auch sehr von Humor geprägt.
Ja, sehr lustig. Auch die ganze Grafik an sich stimmte da auch schön. Man hat diesen bunten Lollipop-Effekt. Man muss irgendwelche, also die ganze Stadt versinkt in einem Zombie-Wahn und man muss für irgendwelche reiche, verwöhnten Blagen da Scheiße erledigen. Also, das ist auch wie im richtigen Leben, ganz ehrlich. Genau dein Humor. Ja. Ich kann das Leben nicht ernst nehmen.
Das macht's mit dir auch nicht, ne?
Richtig. Ja, also das für mich auch ein Aspekt, wo ich mir sage, okay, das kann ein Spiel beleben. Ne? Muss nicht unbedingt, es gibt auch Spiele, sowas wie Postal 3 zum Beispiel, die sind lustig, aber das ist das Spiel scheiße.
Das ist ein Vergleich, ey.
Ich weiß ja nicht, wie die Allgemeiner das hier sieht, so, aber bei mir ist es halt eben so. Ja.
Wahnsinn.
Also wenn ich an lustige Spiele mich zurückerinnere, ich weiß, ich bin alt, aber Monkey Island, so. Um mal wieder mit Tinas Worten wieder zu sprechen, um auf ein Adventure wieder zurückzukommen. Also das war wirklich eine gute Story, man hatte Spaß an der Story, weil sie so lustig war.
Ja, ich finde Adventures, also ne, bei
Project Dick
Adventures,
ja. Kannst du auch Sam the Sorcerer sagen, ist auch geil.
Ja, war auch gut, ja.
Ja. Lustig, besonders die Nummer so mit den Rollenspielern ist richtig geil. wo der in so einem Raum reinkommt und da sitzen lauter Rollenspieler so und das ist so geil. Ich habe auch eine Zeit lang Pen and Paper gespielt und es war wirklich so, ne? Der eine Typ hatte da irgendwie seine Arme verloren und die waren verkokelt und sagt dann so irgendwie hier, ja, und dann dann boxe ich ihm einen in die Fresse. Nee, geht nicht, deine Arme sind verkokelt. Ja, dann spucke ich ihn an. Total geil.
Das ist Monty Python.
Ja.
Ja. Jetzt haben wir eben. Was? Sorry.
Nee.
Sprich.
Nee. Jetzt wieder nicht mehr. Das ist ja nicht mehr lustig.
Zicke. Nee.
Ja.
Jetzt haben wir schon ganz oft so dieses Zwischenmenschliche auch irgendwie ein bisschen angesprochen. Also es ist ja nicht nur wichtig, dass irgendwie der Hauptcharakter irgendwie gut gestaltet ist, sondern dass der eben auch mit der ganzen Umgebung irgendwie interagiert. Und ob es jetzt eben auf Franks witzige Weise ist, weil er gerade pinkeln geht oder so, oder weil es jetzt, keine Ahnung, ob es jetzt eine Liebesgeschichte oder sonst was ist. Wie wird denn so eine Bindung zu Charakteren in einem Spiel irgendwie geschaffen? Also gibt es irgendwie Schlüsselmomente, wo ihr sagt, so, yo, an dem Moment, da habe ich den Charakter geliebt? Oder ist es einfach so, das ergibt sich und am Ende des Spiels denkt man, oh, der Charakter, oh, herrlich.
Wow. Also, wir lassen einfach Musik laufen, dann geht das.
Dum. Ich habe auch kein, also du willst jetzt wissen, welchen Charakter wir richtig geil finden, oder wie?
Nein, also
wie
du findest, dass Bindung zu einem Charakter geschaffen wird oder zu mehreren Charakteren.
Meinst du eine auch spezielle Szene oder ist es eher das gesamte
allgemein Spiel? Allgemein, wenn du das an einem Beispiel gerne erläutern möchtest, auch das liebend gerne. Es ist frei, du darfst reden, was du willst. Ich gebe dir nichts vor, ich schmeiße nur Thesen in den Raum, auf die ihr gerne zugreifen könnt oder wie eben schweigen.
Wenn jemand stirbt. Definitiv, wenn jemand stirbt, habe ich sofort eine tiefere Bindung zu dem.
Also,
nein, aber stell dir vor, also mir fallen nur zwei Szenen ein. Die eine ist in Final Fantasy VII, die andere ist in Mass Effect 3.
Oh nein, nicht das Ende, bitte.
Wir werden über Final Fantasy VII gleich reden. Kann ich jetzt schon sagen.
Okay, aber gut, dann mache ich Mass Effect 3. Gut.
Egal, ich werde es gleich aufgreifen, du hast es angesprochen, sorry.
Ja, wir können ja gleich drüber reden. Aber ansonsten Mass Effect 3. Du kannst ja Mass Effect durch die Welle weg rummachen, ne, mit wem du willst, prinzipiell. Und ich habe mir gerade den ausgesucht, der stirbt. Ja. Ich werde nicht sagen, wer. Ich musste mir echt den aussuchen, der stirbt. So, nein. Warum? Und sofort war die Bindung stärker, weil das ist dramatisch dahinter. Ich bin sowieso nur eine Drama-Queen, ne? Wenn irgendwer stirbt von beiden oder sie sich trennen müssen, dann bin ich sofort so die weinerliche Hausfrau mit ihrem Becher Schokoladeneis in der Hand von wegen so. Ja, und ich finde so gerade so ein bisschen Dramatik zwischen zwei Charakteren, sei es nun Rache auf Vergeltung oder sei es, keine Ahnung, Liebe, Schmerz, was auch immer. Ja, das bindet mich auch irgendwie an diese Geschichte und auch zwischen diesen beiden Charakteren, weil ich finde das einfach so traurig.
Ja, Emotionen in der höchsten Dosis sozusagen. Aber
es müssen schon die Knallharten sein, ne? Damit es zieht. Also es muss schon wirklich diesen Schlag ins Gesicht sein. Und gerade Final Fantasy VII, ne, diese, wo man ja da in der Story etwas gewagt hat, wo keiner so richtig mit klar kam damals. Deswegen war dieses Spiel auch so unglaublich gehypt. Ich wette, es war wirklich nur so unglaublich gehypt wegen diesem Todesfall.
Jetzt müsste eigentlich Marvin was drauf sagen. Ne?
Ja, eigentlich schon, ne?
Also ich finde, dass du das mit dem Tod ansprichst, und gerade auf Final Fantasy VII zum Beispiel, das ist so ein Ding, du hast eine Bindung zu dem Charakter und kannst da mitfühlen zu diesem Tod, weil du den Charakter eben vorher kennengelernt hast. Als du Aerith zum Beispiel das erste Mal gesehen hast in dieser Kirche, da hast du gesehen, das ist ein nette Blumenmädchen aus dem verwahrlosten Dorf, und dann ist sie mitgekommen und man hat so eine Bindung in dieser Geschichte schon zu ihr aufgebaut. Und dann war das halt so, man hat gemerkt, zwischen Cloud und ihr läuft was und so, und dann ist halt das passiert. Und man war so, wow, das konnte jetzt nicht im Ernst passieren, weil man eben schon eine Bindung aufgebaut hat. Wenn aber ein Charakter an sich einfach stirbt, dann ist das für mich nicht unbedingt ein Fall, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt direkt eine Bindung zu dem, weil, um jetzt einen aktuellen Titel beispielsweise mal zu nennen, um aber bei Final Fantasy zu bleiben, bei Type-Zero. Direkt am Anfang stirbt jemand bei so einem, ich glaube, es ist ein Bürgerkrieg, die werden angegriffen, so. Auf jeden Fall stirbt er halt, und das ist sehr theatralisch aufgebaut. Er liegt da blutverbadet, liegt im Kopf auf seinem Chocobo, was auch voller Blut ist, und mit ihm stirbt, und an sich eine super dramatische und traurige Szene, aber man hat halt noch keinen Bezug zu dem Charakter. Man weiß nicht, wer ist das, was soll das jetzt, warum schmeißt ihr mir das jetzt um die Ohren? Wäre das irgendwie später gekommen, man hätte den Charakter vorher kennengelernt, man hätte gewusst, das ist der Bruder von Makina, und die kennen ihn alle schon und die haben eine Bindung zu ihm, und dann wäre das viel trauriger gewesen als jetzt am Anfang, wo ich sage, okay, ist halt ein Charaktertod, who cares? So. Ich finde, so ein Tod wirkt halt erst dann in dem Moment richtig stark, wenn du vorher schon eine Bindung zu dem Charakter hast.
Ja, wenn du auch mit diesem Charakter, ich sag mal, interagierst, wo du wirklich auch was mit dir zu tun hast und das auch wirklich, ich sag mal, sympathisch rüberkommt. Ja, das hast du bei Life is Strange, ist ja auch der Fall. Ich will jetzt auch nichts groß spoilern.
Wow, das war echt krass.
Das ist richtig krass. Und
das hat
Ja, und das hast du ja auch bei Walking Dead, da wird Alice sicherlich auch zustimmen, wo du in wirklich Windeseile entscheiden musst, wen rette ich jetzt, ne, innerhalb von 10 Sekunden.
Ja.
Wie oft saß ich vor dem Fernseher und hab geschrien, wow, ist der gerade wirklich gestorben? Ja. Oh mein Gott.
Und du denkst noch so, vielleicht kann ich beide retten. Aber nein.
Ja, das ist echt schlimm. Nix verraten, ich hab das noch nicht gespielt.
Wir sagen ja nicht wer und wo und wann.
Ja, gut.
Doch, wer?
Tatsächlich darf ich davon ausgehen, dass im Prinzip jeder stirbt. Das ist wie in der Serie so.
Ja.
Aber
Endzeit.
Wirklich jeder.
Da ist auch noch ein guter Fall in Diablo, wo man ja echt vom ersten Teil an diesen Deckard Cain kennenlernt. Und dann im dritten Teil.
Oh ja.
Ja, ziemlich heftig dann.
Der arme alte Mann, den alle mögen, weil er so nett ist und so lieb. Und dann stirbt er.
Und das fand ich bei Assassin's Creed zum Beispiel sehr, sehr gut bei dem zweiten Teil. Das war ja die Trilogie mit Ezio. Du hast von Anfang an halt so seine Beweggründe, warum er Assassine geworden ist und so mitbekommen. Du hast so seinen Werdegang miterlebt, dass er halt dieses Rachemotiv überwunden hat und quasi zum weisen Mentor wurde und so. Und der dann am Ende in diesem, ja, ich weiß gar nicht, in diesen Katakomben oder was das war, wo er dann gestorben ist. Das war dann so, wow. Er ist jetzt wirklich tot, so diese Ära mit Ezio hat jetzt einfach so geendet.
Da ist auch wirklich der Aspekt, der auch wichtig ist für so eine Story, wenn du wirklich Charaktere hast, die in einer Familie zusammenleben und dann davon jemand stirbt oder was auch immer damit passiert, wird entführt oder was auch immer, dann bist du auch wirklich richtig rachsüchtig. Außer der Frank, der geht lieber in seinen Panzer.
Ja. Ja, ich finde, dieses Rache-Motiv ist auch ziemlich ausgelutscht.
Okay.
Und um das mal so zu sagen, also ist jetzt nicht so, dass ich mir sage, boah, toll. Nee, eher im Gegenteil. Ich denke mir eher so, naja, kann man vielleicht auch irgendwie anders verpacken. Das ist so ein bisschen wie so ein 80er-Jahre-Actionfilm.
Ja, findest du nicht, dass es irgendwie, ja, im Prinzip ist ja jedes Thema ausgelutscht. Ob es jetzt ein Liebesthema ist, ein Rache-Thema.
Ja, ach, ein Liebesthema.
Oder das ist ja im Prinzip von der groben Sache aus alles ausgelöst. Es kommt ja wirklich auf die Inszenierung an. Auch ein Rache-Thema kann beim 101. Mal noch ziemlich geil sein, wenn es gut inszeniert ist.
Ja, aber die meisten sind es halt eben nicht so, die ich so im Kopf habe. So wie The Punisher zum Beispiel, was ich da gespielt habe vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren. Also das war auch so ein Ding, wo ich mir dachte, die Story interessiert mich da nicht so.
Ich meine, das ist jetzt zum Beispiel, um bei Assassin's Creed zu bleiben, da kannst du es halt vergleichen, so, ja, ich hab's verstanden, der hat auch wieder ein Rachemotiv, deswegen wird der Assassine, ja, können die nicht mal wegen was irgendwas anderem Assassine werden, nicht nur, weil ihr Papa vielleicht gerade gestorben ist oder ein Arschloch war.
Ja, vielleicht mal einfach nur Spaß am Töten.
Vielleicht. Vielleicht einfach, weil
sie... Ja, ist doch so, ich meine, warum werde ich denn Soldat? Mal ernsthaft, weil ich mein Vaterland so liebe, ja genau. Ja. Also ich finde es teilweise ist es auch irgendwo heuchlerisch, so dieses ganze, jetzt machen wir hier irgendwie ein Spiel, was eine Story haben muss, ne? Dabei braucht das aber gar nicht immer die gleiche, so. Man kann auch mal was Neues wagen einfach und gucken, wie es läuft. Ne? Aber die meisten haben dafür nicht den Mut, muss man einfach mal so sagen. Und dann kann ich mir auch sagen, okay, die Story ist überflüssig. Ne?
Und das hat doch im Prinzip Battlefield jetzt gemacht. Also es hat sich ja mal getraut, so richtig eine Story zu machen. Und das finde ich gut. Ich meine, ob die Story jetzt im Endeffekt der Burner war, das lässt sich vielleicht diskutieren, aber sie haben es einfach getraut und das finde ich ist einfach sehr gut.
Bei Hardline meinst du jetzt, oder?
Ja, genau.
Also, ja gut, da haben sie wirklich, ich glaube, kein Actionfilm ausgelassen, so von den Klischees her. Also wirklich jeden Fettnäpfchen haben sie mitgenommen und verpackt es in dem Spiel. Also das, was man alles irgendwo mal auf Mattscheibe gesehen hat, von Miami Vice bis zu den Actionfilmen schlechthin, alles drin. Also, ich will damit sagen, es ist da wenig Eigendynamik, es ist eher so, wir bedienen uns sehr vielen Elementen, die schon gut waren. Da sind wir wieder beim Thema ausgelutscht ein bisschen. Aber gut präsentiert, sagen wir so.
Ich will jetzt nicht wieder die ganze Zeit reden, aber ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt mal bei Final Fantasy bleibe, da finde ich extrem geil immer die Musik. Die Musik finde ich die macht so viel von der Geschichte aus, weil sie einfach ein bestimmtes Setting einfach so gut in Szene setzen kann. Also ich finde zumindest, das Spiel kann das hervorragend in den meisten Fällen.
Ja.
Wo ich mir dann denke, wow, das ist jetzt gerade so ein schöner Augenblick. Die Musik untermalt das so schön und mit einer melodramatischen Musik, da kriegst du mich einfach mit so. Dann sollen sie halt meinetwegen am tausendsten Fluss stehen und irgendwas über das Leben reden. Wenn da drunter eine melodramatische Musik ist, finde ich die Szene geil.
Ja, das ist ja wie beim Film. Also da die passende Musik oder ohne das mal zu sehen, muss einfach mal auf stumm schalten und dann so einen Film gucken. Und dann macht man Musik an und dann, boah, dann bist du weg. Das nimmt dich dann mit. Alice, bitte, Entschuldigung.
Nee, sprich du.
Nee, alles gut, mach du bitte.
Nee, ich wollte nur sagen, wenn du dann allein schon von der Musik Gänsehaut kriegst irgendwie und du so denkst, boah, okay, wenn jetzt da die Musik nicht wäre und einfach nur halt die Szene, dann wäre es halt irgendwie, pff. Ja.
Aber das sind ja viele Spiele, wo wirklich gute Musik ist. Marvin, hast auch mit mir schon drüber gesprochen, mit Life is Strange. Die Musik, die ist der Burner, wie wir schon gesagt haben, ne? Wenn man dann irgendwo woanders ist und den Soundtrack hört, man ist da sofort verbunden mit dem Spiel.
Also wenn eine Musik es bei mir in irgendeiner Form in irgendeine Playlist schafft, dann ist die Musik in dem Spiel verdammt gut. Mhm. Und das schafft in der Regel, also Last of Us hat es teilweise geschafft. Die komplette Life is Strange Musik ist bei mir in der Spotify-Playlist. Und ansonsten ist es eigentlich nur Final Fantasy.
Und Mass Effect.
Ich möchte hier einmal betonen, dass ja wohl Fallout 3 und New Vegas die absolut beste Musik hat ever passend zum Spiel.
Oh ja.
Also, ne, also wenn es ist, das ist so cool. Ich glaube, manchmal, da bin ich echt nur durch die Gegend gelaufen und habe irgendwelche Sachen abgeschossen und da war diese Musik einfach. Die ist einfach total klasse. Ich meine, gut, es ist jetzt keine Musik, die speziell für dieses Spiel inszeniert wurde, ja. Also ich meine, es sind halt alte 50s-Songs, Jazz, so ein bisschen poppig Jazz dabei und es ist halt total klasse. Weil es passt einfach so. Obwohl es total surreal ist, in einer postapokalyptischen Welt irgendwie 50s zu spielen. Aber ich finde, dass es passt einfach. So verrückt es auch klingt. Stimmt, ja. Jeder liebt diese Musik, der das Spiel gespielt hat.
Ja. Ja, musikalisch sind ja auch noch andere Spiele dann wirklich erwähnenswert, wo man dann sagt, die Elder Scrolls Reihe oder Dragon Age.
Grand Theft Auto.
Ja, genau.
Vice City, richtig geiles Ding.
Ja,
richtig,
stimmt, Vice City ist genial.
Also ich hab, kennt jemand Austin Wintory?
Nee.
Nee? Oh, ihr habt ja was verpasst. Das ist der Komponist für Journey oder Journey. Die Banner-Saga.
Ja, natürlich.
Der hat sich spezialisiert speziell auf Spielemusik und zwar auf richtig geile Spielemusik. Und ganz ehrlich, ich hatte beim Ende von Journey nur so dolle Pipi in den Augen, weil dieses Lied kam, I was born for this. Und das wird in vier verschiedenen Sprachen gesungen und es hat einfach so diese orchestrale, epische Musik und es ging mir richtig unter die Haut. Und jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, kriege ich Gänsehaut. Weil ich an diese Szene denke, an diese letzte Szene und dann kriege ich, dann jedes Mal könnte ich echt Pipi heulen. Jetzt soll ich nicht auf Arbeit hören.
Ja, Journey kommt auch für PS4 an hier.
Ja, ich weiß. Das ist so eine der ersten Sachen, die ich mir wiederholen werde. Definitiv Journey, weil es einfach so ein geiles Spiel ist.
Journey ist klasse. Auch von der Musik richtig toll.
Ja, eben. Und es ist halt so, ne? Und manchmal ist die Story theoretisch nicht vorhanden. Und dann ist das Spiel einfach nur so geil, weil wenn die Atmosphäre gut ist und die Musik. Ne?
Finde ich ja auch richtig genial. Journey ist ein gutes Beispiel, wo es jetzt im Grunde gar keine Sprache gibt. Ja, aber man trotzdem die Story anhand von Bildern präsentiert bekommt und durch das Spielen diese Story erfährt. Richtig toll.
Ja, und ich finde auch gerade so dieses nicht wissen, mit wem du da zusammenspielst und trotzdem mal einen Strang ziehst, es hat so viel Tiefgang eigentlich, ja. obwohl es fast schon, ich will nicht sagen banal, also es ist banal gut. Ne? Es ist so, ohne Sprache zu verständigen, einfach so komplett neutral zusammen spielen und einfach so ein episches Abenteuer bestehst, ne? Und so viel Schönheit auch zusammen erlebst. Und ach ja, ich schweife schon wieder in Schwärmen ab, aber das ist ne? Manchmal ist die Story vielleicht sehr klein gehalten und dann ist dann halt die Atmosphäre einfach das Entscheidende.
Und ich glaube, das macht ja jeder gerade. Jeder hat so seine Lieblingsspiele, wo er so sagt, ah, das war eine tolle Story.
Ja, aber ne, ich meine, klar, Story ist, ich würde auch bis heute sagen, Story ist so das A und O in einem Spiel, weil es das ist, was mich fesselt. Aber dann gibt es auch wieder so Ausnahmespiele, eben wie Flower oder ich könnte die ganzen Game Company Spiele aufzählen, Flower, Journey oder Flow, ne? Die teilweise gar keine Story haben.
Ja, da ist es ja besonders das Gameplay, muss man ja auch wirklich sagen. Da ist die Innovation im Gameplay richtig groß.
Ja. Und auch so die Bildgewalt. Also.
Ja, richtig. Genau.
Ja.
Aber wisst ihr, was ich relativ erstaunlich finde? Und das ist eigentlich so ein Ding, wo Frank mich auch draufgebracht hat. Wenn ihr mal überlegt, wie viele Spiele, wo könnt ihr noch wirklich zu 100% die Story nachgeben? Weil wenn Frank meinte GTA, hätte so eine krasse Story. Okay, worum geht's in GTA nochmal? Also das Einzige, woran ich mich bei GTA bei City erinnern kann, ist, ich bin rumgefahren, hab Cheats gemacht und hab Leute getötet. So. Und GTA 5 ist noch gar nicht so lange her. Ich fand, es war ein unfassbar gutes Spiel. Aber worum es da geht? Keine Ahnung, die brauchten Geld und haben ab und zu ein bisschen was ausgeraubt. Aber keine Ahnung.
Ja, die Story ist in dem Bezug da nicht so groß. Also muss man wirklich ganz klar sagen.
Die Story war gut.
Also ja, sie ist ganz, ganz, also es ist okay für dieses Spiel, es gehört wirklich da rein, gar keine Frage, und die Charaktere sind auch gut, ja, aber ich gebe mir jetzt mal als Beispiel GTA 4, ja, da war der Charakter sowas von ein Arschloch, ja, also eher so ein Russe da gespielt, und das war so unsympathisch, das kam gar nicht gut rüber, und das war wirklich nicht so toll. Nee, aber was ich sagen will, ist, GTA hat immer, ich sag mal, eine ganz gute Story, aber sie ist jetzt nicht so herausragend, dass man es alles wissen würde. Ne? Das ist genauso wie Mafia 2, das war auch ein gutes Spiel.
Das ist nur der Aufhänger. Ich meinte eigentlich so, wie viele Spiele kennt ihr noch, wo ihr die Story wirklich so haargenau kennt, wo ihr euch wirklich genau dran erinnert? Und das finde ich, wenn ich jetzt, ich habe natürlich im Vorfeld ein bisschen überlegt, das sind gar nicht so viele bei mir.
Nee, es sind nicht viele, das stimmt.
Und das ist halt, wenn ein Spiel das schafft, wenn du auch noch nach ein paar Jahren sagst, yo, die Story, die weiß ich noch ganz genau, dann hat es ein Spiel irgendwie geschafft, in meinen Augen. Das ist nämlich ähnlich wie mit Filmen so. Wenn du sagst, ja, wie hieß denn der Schurke aus, weiß ich, keine Ahnung, Superheldenfilm X? Keine Ahnung. Wie hieß der Schurke bei Guardians of the Galaxy? Ah, buh, kann ich jetzt nicht sagen so.
Das leider gar nicht. Auch nicht.
Wer war denn der Schurke bei Iron Man 3?
Keine Ahnung.
Wer war denn der Schurke bei Thor?
Loki.
Ja, Loki. Loki ist ja immer da. Hallo? Weil da gibt es ja noch immer
einen anderen. Das ist ja wohl der sexiest Antagonist alive hier.
So, aber worauf ich halt hinaus will, es gibt halt viel zu viele Geschichten, die vielleicht in dem Moment gut wirken, die aber langzeitig irgendwie keine guten Geschichten sind, weil sie nicht einprägsam sind.
Nein, du musst ja auch bedenken, es gibt ja solche komplexen Spiele, wo du wirklich einfach nicht das alles erblicken kannst und auch nicht alles wiedergeben kannst. Das geht gar nicht. Aber du kannst dich schon an Teile auf jeden Fall erinnern zu diesem Spiel. Oder die Hauptstory, sag ich mal, in groben Zügen zusammenfassen oder so. Ne?
Ja, dass du die Story von FIFA kennst, das verstehe ich.
Ja, FIFA ist ein gutes Spiel, ja. Ich möchte nur mal die Story betonen. Ja.
Es ist sehr Leute komplex, auf den Platz, ich weiß.
Und dann müssen wir das Tor schießen und dann kann man aber auch mal faulen.
Ich glaube tatsächlich, dass es aber auch damit zusammenhängt, dass heutzutage einfach so richtig viele Spiele, die man gleichzeitig spielt, gibt. Ich sag mal, früher war es viel mehr so, dass man dann die Story richtig genossen hat und...
Ist es so?
Ja, das ist von diesen aber, glaub ich, alten auch so ein Adventures bisschen, und so, da kenne ich die Story noch hier, Day of the Tentacle oder so.
Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen der Luxus, dass wir relativ viel spielen können. Also, wenn du natürlich jedes Spiel extra kaufst für 70€ oder so, dann wertschätzt du das, glaube ich, auch viel mehr und spielst es viel länger, weil du denkst, ich habe jetzt fucking 70€ dafür ausgegeben, dann muss ich so mindestens, weiß ich wie lange spielen, nach Franks Rechnung mindestens 70 Stunden.
Aber ich glaube, dann weißt du zumindest die Hauptstory.
Ja, klar.
Auf jeden Fall. Die weiß der Frank auch von Call of Duty.
Von denen, die ich noch gezockt habe, ja. Doch. Also im ersten Teil ging es darum, Hitler zu töten. Im zweiten ging es darum, Hitler zu töten.
Wie oft muss man ihn ja noch töten, bevor er endlich tot ist?
Den kann man nicht töten. Hitler. Und das waren schon die ganzen 3 Stunden in der Singleplayer-Kampagne.
Auf hart.
Auf hart. Ja. Ja. Also damals weiß man sicherlich auch noch, gerade in diesen Adventure-Zeiten, wo man wirklich sagen kann, ach, die Story habe ich noch voll drauf. Weil man es ja auch oft gespielt hat, weil man es ja auch damals nicht so viele Komplettlösungen gab, ja, weil man noch Zeitschriften gekauft hat und darauf gewartet hat. Wann kommt endlich die Lösung? Ich komme nicht drauf. Hat man sich die ganze Nacht zerdeppert, wie kann ich denn hier Topf mit Steckdose benutzen? Warum? Wieso?
Ja, und heute guckst du einmal nach und dann hast es.
Ja.
Ja. Da ist die Bindung dann nicht ganz so stark.
aber was ich ja nicht so verstehe, eigentlich gibt es ja immer weniger Computerspiele, bis auf jetzt die Indie-Sachen, die sprießen wirklich raus wie nichts Gutes. Aber ich sag mal, die großen Produktionen, die brauchen ja heutzutage viel, viel länger.
Ja, aber es gibt mehr große Produktionen und deswegen hat man mehr Auswahl.
Ja, okay.
Und deswegen, also mir geht's halt oft so, ich habe dann ein gutes Spiel und denke mir, boah, ich muss das schnell durchspielen, weil jetzt kommt dann schon wieder das nächste und dann will ich das ja auch spielen. Und früher war es halt noch eher so, es kam ein gutes Spiel raus und dann hat man sich da einfach voll Zeit gelassen, weil man genau gewusst hat, okay, jetzt muss ich die Zeit bis da und da überbrücken, wo dann das nächste gute Spiel kommt.
Aber will man denn wirklich dann auch ein Spiel sofort durchzocken bis zum geht nicht mehr, damit man schnell dieses Spielerlebnis beendet und vielleicht auch gar nicht mehr anpackt? Oder will man sich da extra nochmal gerne doch Zeit lassen, pausieren lassen und vielleicht so sagen, ach, da am Wochenende kümmere ich mich wieder intensiv darum?
Natürlich will man sich Zeit lassen, nur meistens hat man leider die Zeit dann nicht. Das ist dann das Problem.
Da sind wir auch wieder das Problem. Normalerweise Studenten haben mehr Zeit.
Ja. Das ist ja völliger Quatsch. Also wenn du Soziologie studierst vielleicht, weil dann studierst du nicht wirklich, dann tust du so, du bist eingeschrieben, aber du machst nichts dafür so. Wenn du aber ernsthaft studierst und ein richtiges Studienfach hast, dann hast du auch keine Zeit.
Okay.
Ja, wobei ich glaube, aber es gibt auch so Spiele, die sich einfach wirklich einprägen und die man dann wirklich so geil fand, dass man sie einfach nochmal spielen will. Und ich habe zum Beispiel letztens Dungeon Siege wieder angefangen. Okay. Ich habe das früher, ich glaube, ich habe es 2-3 Mal durchgespielt und habe es jetzt nach, weiß ich nicht, wie vielen Jahren wieder angefangen. Und ich finde es immer noch geil. Und das, obwohl die Grafik natürlich scheiße ist. Ja.
Ich möchte mal hier nochmal betonen, dass ich gerne Might and Magic spiele, die alte RPG-Reihe.
Ja.
Die eine absolut nicht vorhandene Story hat und ich finde es trotzdem geil. Und ich kann mir bis heute nicht erklären, wieso. Es ist einfach so. Die Grafik ist so mega Rotz, so richtig, richtig mega Rotz, so Minecraft-Style. Und du rennst eigentlich bloß durch die Gegend und lootest wie bescheuert. Das ist alles. Das ist so stumpf, aber es macht so viel Spaß.
Ja, vielleicht ist das dieses Jäger- und Sammler-Ding. Vielleicht muss man nicht unbedingt eine Story haben, sondern man will einfach irgendwas aufsammeln.
Ja, hier, ne, ist doch der Grundbasis eines jeden Facebook-Spiels, oder nicht? Ja. Das ist die Story nicht vorhanden, Millionen und Abermillionen Abonnenten und da ist meine Mutter, die wacht morgens auf, ohne Scheiß. Meine Mama, die wacht morgens auf, macht sich ihren Kaffee und sagt zu mir, habe ich dich geweckt? Oh, weil ich zu Besuch bin oder so, ne? Habe ich dich geweckt? Oh, Entschuldigung, ich war ein bisschen Laptop holen, ich war drunter zocken. Ich so, was? Und sie hat sich früher immer beschwert, dass ich halt so lange vorm PC sitze und irgendwas spiele. Ne? Und dann steht die morgens um 7 auf, um Facebook hier, was weiß ich, Candy Crush oder irgendwas zu spielen. Oh. Nee, das ist Gott sei Dank nicht, aber nur Candy Crush und Wortsalat, da ist die total Flamme.
Oh ja.
Was braucht sie? Das braucht sie auch mindestens 2-mal täglich für eine Stunde. dann ist wieder gut, ne? Aber es gibt Leute, denen ist total Schnurz. Story, die kennen das Wort noch nicht mal. Story in einem Spiel. Ne? Ja. Dann braucht man ja auch.
Der Candy Crush hat auch eine Story, ja.
Was? Das ist eine Lüge. Ein Story-Modus heißt nicht, dass das Story Ich meine, hallo, ich habe ja jetzt auch dieses Iron Bread gespielt. Da gibt es auch einen Story-Modus. Da ist keine Story drin.
Wie backe ich mein Toast?
Rolle mit dem Brot über den Boden und mache Toast.
The Story.
Ja, es ist die geilste Story ever. Ja. Ich möchte auch das
eine
nicht
Bindung
vertiefen.
Zu dem Brot aufgebaut.
Ja, doch, echt. Vor allen Dingen, du musstest es ja sauber lassen. Also du durftest es ja nicht zu doll verdrecken.
Ach,
ja. Dann schlappst du da mit dem Stück Brot durch die Gegend.
Schon sehr intim.
Ja, ne? Also ich war auch echt bestürzt, als da diese Scheibe Brot, einen ganzen Teller und ein Marmeladenglas zerkauft hat. Und dann diese ganzen fetten Glasscherben einfach in diesem Brotstück hängen blieben. Ich meine, das ist storytechnisch natürlich sehr emotional ergreifend.
Ist jemand gestorben?
Ja, genau. So, ne? Stumpf.
Klasse.
Ich bin einfach der Meinung, und ne, sollen sie, also, was Spaß macht. Ne? Was Spaß macht.
Ja, Hauptsache der Wirklichkeit ein bisschen entfliehen. So eine Weile wenigstens.
Ja, genau. Ne? Auch wenn man sich nur in ein Brot hineinversetzt.
Genau.
Emotional. Ich meine, den Geisteszustand eines Brotes kann man natürlich haben, aber.
Naja.
Jetzt haben wir Marvin verstört.
Ja, Marvin hört gar nicht mehr zu.
Doch, weil, ich bin noch völlig dabei.
Du nur noch über Brot redest.
Ich glaube, wenn du von einem 13-Stunden-Tag bei der Arbeit heimkommst, wo du echt einfach den ganzen Tag nur Scheiße hattest und du kommst heim, setzt dich hin und bist wie so ein Stück Toastbrot im Kopf, dann kannst du dich da sicher gut reinversetzen.
Ja, finde ich eine gute Assoziation. Mein ja. Leben als Brot. Wie umgehe ich den Ameisenhaufen? Dippe ich mich heute in Katzenstreu oder nicht?
Das sind einfach größere Assoziationen. Also der Ameisenhaufen ist einfach zum Beispiel, ich weiß nicht, der Verkehr. Wie umgehe ich heute den Verkehr? Damit ich halt nicht so gestresst bin, damit ich mich nicht so dreckig fühle, weißt du? Ja. Du musst das ganze Spiel als Sinnbild für dein Leben sehen.
Ja, wahrscheinlich.
Marvin sieht überall einen Sinn drin, was er redet.
Ja, ja.
Ja, du musst Optimist sein. Das Glas ist immer voll. Immer.
Ja, okay.
Egal, ob mit Luft oder mit Wasser oder mit Luft und Wasser, ist es immer voll. Es gibt kein leeres Glas.
Deswegen ist deine Festplatte auch so voll bei
PS4. Genau. Mit Pornos.
Mit Pornos, okay.
Jetzt reden wir, oder haben zumindest eben die ganze Zeit, um vielleicht nochmal auf das Thema zurückzukommen, über die Geschichte geredet und wie man die halt gut oder günstig darstellen kann. Was würdet ihr denn sagen, um es jetzt mal anders zu fragen, was macht eine Geschichte einfach so richtig grottig? Wie kann ein Spiel es so richtig verhunzen mit der Geschichte?
Nazi-Katzen.
That escalated quickly.
Nazi-Katzen, ja, sicher.
Die sich aber ernst nehmen, ja. Ich glaube, Frank wollte irgendwas
ja, sagen. Ja, Frank, hau rein.
Ich kann die Nazi-Katzen einfach nicht toppen.
Ja, du hast über Hitler gesprochen und Dinge, die ich absolut nicht in einer Story sehen möchte, Nazis. Und Dinge, die ich aber irgendwie gerne in einer Story sehe, Katzen. Warum diese Dinge nicht kombinieren? Ja. Also ich glaube, es geht eher darum, dass man Zusammenhänge versucht herzustellen, die da nicht sind und sie auf äußerst schlechte Art und Weise. Ich habe das perfekte Beispiel.
Ja, jetzt kommt.
Das Spiel zu Thor, dem Film.
Das willst du nicht sehen, oder?
Das habe ich gespielt auch damals.
Ja, das
war, glaube ich, mein zweites Spiel, was ich getestet habe damals für Game Feature. Es war so grottig.
Wir haben alle gesagt nein und Antje macht.
Ja, weil ich dachte so, ja, ich kriege ein Spiel, ich kann mal testen. Ja, dann war Schrott. Ne? Also übersteuerte Synchro, total hässlich und die Story so nichts sagen. Also schlimmer als der Film im Prinzip. Ja.
Ja, ich glaube, der Marvin meinte so allgemein. Was wollen wir einfach nicht sehen in einer Story? Was sind so richtig schlechte Storys? Was macht es aus?
Wie für mich eben zum Beispiel, wenn man in der Story 20 Jahre einfach mal voranspringt und man den Charakter nicht wirklich nachvollziehen kann.
Ah, ja. Das ist Marvins Geschichte. Ne?
Zum Beispiel.
Ja.
Als Beispiel, ja.
Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Ne?
Das wäre zum Beispiel ein Beispiel für das Beispiel, ja. Was ihr zum Beispiel...
Was ich zum Beispiel nicht gerne sehen möchte, was auch schon mal da war jetzt, erst vor kurzem, wo der Hauptcharakter stirbt und es gibt eine Rückblende. Die ganze Zeit weißt du, am Ende sterbe ich sowieso. Was soll das? Aber ich muss es trotzdem aufklären. Ja.
Ach, war das nicht das mit dem Detective da?
Ja,
Murderot.
Murderot.
Aspekt.
Genau.
Ach, das fand ich gut.
Das ist okay. Also das war jetzt nur ein bisschen übertrieben, aber ich hasse solche Spiele, wo ich sofort weiß, wo ich am Ende sterbe. Was soll das?
Warum?
Sowas, nee.
Ich weiß nicht, also ich bin der Meinung, ein Spiel kann mir eigentlich die Story nicht versauen, sondern es ist eher so, dass ich mich dann für was einfach gar nicht interessiere. Also ich schaue mir halt vorher an, was ist das für ein Spiel und interessiert mich oder nicht, und dann kaufe ich es mir. Und ich weiß nicht, so direkt nur wegen der Story kaufe ich mir das Spiel eigentlich ja nicht.
Oh, das will ich nicht sagen. Also ja, jetzt für mich persönlich natürlich.
Zum Beispiel, mir kann ein Spiel versauen, wenn es einfach so schwer ist, dass ich nicht weiterkomme und nach 2 Stunden sage, mir reicht's.
Dark Souls.
Das
Bloodborne.
Bloodborne. Ja, genau. Da kann das Spiel noch so geil sein und die Story und alles, aber wenn es dann so schwer ist, dass ich nicht weiterkomme und schon so sauer werde.
Kann ich nachvollziehen. Dann,
ja.
Dann ist es aber wirklich nicht die Story schuld.
Nein.
Dann ist es wirklich der Schwierigkeitsgrad.
Ja.
Oder das Leveldesign oder was auch immer. Story ist echt schwer zu sagen, ne? Was einen wirklich so richtig die Story verhunzt. Natürlich ist es genau das Gegenteil, was wir gerade gesagt haben. Also unglaubwürdige Charaktere zu schaffen, ja. Wenn da irgendwelche sehr banalen Dinge vorgehen, wo man sich überhaupt nicht mit identifiziert, ja, dann weiß ich nicht, dann ist es eher eine Scheiß-Story. Dann verhunzt es wirklich.
Für mich ist es auch wirklich so, wenn mich das Setting jetzt überhaupt nicht interessiert, dann kann die Story noch so gut erzählt sein. Für Leute, die das interessiert, dann langweile ich mich.
Was für ein Setting denn?
Ja, sage ich jetzt mal zum Beispiel Battlefield, die Story, die findest du ja super toll, aber ich habe noch nie einen Story-Modus bei Battlefield gespielt.
Also jetzt super toll würde ich jetzt nicht sagen.
Ja, aber du hast gesagt, der wäre nicht so schlecht.
Der ist nicht so schlecht,
richtig. Ja, siehst du, und ich würde mich da zu Tode langweilen, glaube ich. So, weiß nicht, so Krieg und so, nee, als Story interessiert mich nicht.
Frank, jetzt sag doch auch mal was.
Ja. Also eine schlechte Synchro kann schon ein Spiel versorgen. Ganz ehrlich.
Okay.
Nee, es stimmt, hat er
ja früher. Ja. Man steckt halt eben da drin und denkt sich, boah, da steckt so viel hinter. Aber die Synchro ist so schlecht.
Ja. Stell dir vor, es kommt so ein richtig massiger Kerl und dann, hallo, ich bin Gerd!
Ja, oder Bauchredner oder sowas, das sind so Dinge, boah, nee, da krieg ich harten Stuhlgang.
Ich will nicht mehr.
Ja.
Gerne auch schlechte Übersetzungen sind auch gerne dabei.
Oh ja, beste Szene ever. Final Fantasy X. I love you. Ich danke dir. Beste Szene ever.
Final Fantasy immer noch.
Du hast so noch ein schönes Spiel getestet vor kurzem, Antje. Über Piraten.
Obwohl ich die Synchro-Stimme von dem Typen gar nicht so schlimm fand. Die fand ich ganz sexy, aber irgendwie war der Rest so ein bisschen, ja.
Aber wisst ihr, was
ein bisschen,
mir das Spiel noch...
Achso, nee. Ja, nee, ist okay. Wir erwähnen dieses Spiel auch bitte nie wieder.
Gut. Wisst ihr, was für mich ein Spiel bzw. eine Geschichte richtig verhunzen kann? Die Technik. Die Technik kann für mich ein Spiel verhunzen. Wenn es buggt, wenn die Kamera scheiße ist, dann kann die Story noch so schön sein, dann hat es für mich verkackt. Die Technik muss auch stimmen.
Auch Grafik? Also wenn die Grafik nicht so doll ist?
Oh, das ist ein schwieriges Pflaster. Da muss die Story schon... Also wenn die Grafik wirklich richtig abgrundtief scheiße ist und es jetzt nicht auf das ist schon 20 Jahre her, dass man auf das schieben kann, wenn es ein richtig aktuelles Spiel ist mit richtig kack Grafik, dann muss die Story schon unfassbar gut sein, dass ich sage, okay.
To the Moon.
Ja, To the Moon ist wirklich ein gutes Beispiel.
Ja. Es ist eigentlich bloß so ein RPG-Maker-Spiel, was es mal für ein Upload ein Ei auf Steam gab. Oder gibt eigentlich immer noch. Und ich habe es mir mal geholt, weil ich immer so ein Risikospiel mir hole. Und es hat gute Bewertungen gehabt. Und theoretisch ist es halt so eine richtig schnulzige Geschichte. So eine richtig furchtbar schnulzige Geschichte. Ja. Aber die ist so gut. Also du spielst auch gar nicht doll in dem Spiel. Es ist auch so mehr so ein bisschen durch die Szene bewegen und warten, was passiert. Aber Gott, ist die Story gut. Da war mir das total scheißegal, dass es alles kacke aussieht. Man konnte sich richtig gut hineinversetzen in diese Story einfach.
Ja, weil es auch wirklich so scheiße aussieht, hat man wirklich eine sehr gute Fantasie dafür. Ja, also weil die Story so gut dargestellt ist, kann man sich das Rest schon denken, wie das Ganze so schön aussieht dann.
Naja. das ist wie ein Buch lesen. Da hat man ja auch keine Grafik. Und dann Fantasie.
Deswegen mag ich auch keine Bücher.
Raus. Da ist die Tür, da ist die Tür.
Ernsthaft, ich hasse Lesen. Lesen ist wirklich mein Fall. Tatsächlich hasst Lesen auch mich. Wir hassen uns gegenseitig so sehr, dass wenn ich wirklich mir mal vornehme, so ey, Lesen soll ja eigentlich so ganz schlau machen und es ist ja eigentlich ganz gut und ne, fängst du, habe ich mir ein Buch gekauft und so, mich ins Bett gelegt, Buch aufgemacht und so, weiß nicht, 2 oder 3 Seiten später fangen meine Augen an zu drehen. Immer wenn ich lese, fangen meine Augen an zu drehen. Lesen hasst mich. Lesen bringt mich zum Weinen. Und das ist nicht so ein ich bin traurig Weinen, das ist so ein, da ist richtig viel Salz in den Tränen und das tut richtig weh, die Augen werden rot und du kannst nichts mehr sehen. Fick dich, Augen. Du sollst dieses Scheißbuch nicht lesen.
Frank, so sehr hast du lesen mich. Frank, schreibst du mit? Ne, das ist eine Sache, wie wir Marvin töten können.
Ja.
jeder hat so seinen Makel. So. Superman hat Kryptonie, Vampire haben Kruzifix. Und ich habe einfach ein Buch.
Kennt jemand die Szene? Ich muss es sagen, oh mein Gott, kennt jemand die Szene von Clockwork Orange?
Ach, die Szene, haha!
Ja. Nein, die mit dem Licht und den Menschen.
Augen. Nein, mit den Augen.
Der Mensch mit den Haaren.
Ja, wo dem Charakter diese Klammern in die Augen gesetzt werden, dass er die ganze Zeit die Augen aufhalten muss und sie nicht zumachen kann. So was braucht Marvin. Halt mir einfach das Buch vor die Nase. Hier, schön weiterlesen.
Wir machen die Klammern erst ab, wenn du das Buchende gelesen hast.
Genau. Yeah. Dann, damit sie den nicht austrocknen, dann kann man immer so Tropfen reinmachen, ne, damit es feucht bleibt und oh ja.
Und nach dem Buch sagt er dann dasselbe wie bei Walking Dead. Boah, das ist ja so geil gewesen.
Aber schämt euch alle. Ich habe den scharfen Verdacht, dass keiner von euch Uhrwerk Orange oder Clockwork Orange gesehen hat. Ihr müsstet euch echt schämen.
Doch, habe ich.
Frank ist ein guter Mensch.
Ja, ist ja so ein richtiger Psychofilm. Also.
Ja.
Kein Wunder, dass ich den kenne.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Kein Wunder, dass du den kennst.
Ja. Tja. Ich finde, wir haben ziemlich viel schöne, gute, produktive Sachen über Story gesagt. Ist auch, glaube ich, jetzt Zeit, dass wir Ende machen. Müsste bestimmt eine Stunde ungefähr sein. Habe jetzt mal so Pi mal Daumen geschätzt. Freue mich, dass ihr alle die Zeit gefunden habt. Es war mir ein irres Blumenpflücken. Sehr schön. Gerne wieder. Dann mit einem anderen Thema, das ich jetzt noch nicht kenne, das ich wahrscheinlich auch erst ein paar Tage vorher kennen werde. Und deswegen verabschiede ich mich. Es war wunderschön. Bis dann. Tschüss.
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 Keine High- und Lowlights.
Das ist dein Stilmittel. Das ist nicht meins.
Das ist nicht mein Stilmittel. Ich bewahre die Tradition einfach.
Ja, und ich nicht. Ich trampel auf dir rum.
Wir können uns ja was anderes ausdenken, außer High- und Low-Lights.
Nur Low-Lights.
Also, Hass. Was ist euer aktueller Hass?
Was ist deine Lieblings-Eiscreme-Sorte?
Was hast du heute gegessen?
Was hast du an?
Was hast du nicht an?
Alles.
Ihr wisst schon, dass ich noch aufnehme, ne?
Oh ja, wir könnten auch gerne wieder Outtakes
einführen. Ja, das werde ich auch schöner als Outtake benutzen. Tja.
Thank you. Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.